Freitag diese Woche ist Internationaler Frauentag und passend dazu laufen diese Woche tatsächlich gleich mehrere Filme an, die von kämpferischen Frauen erzählen, von Frauen, die Geschichte geschrieben haben, zum Beispiel in Ihr Jahrhundert. Frauen erzählen Geschichte, so heißt der Film von Uli Gaulke, oder der Spielfilm über Maria Montessori. Um Frauen, die sich gegen Widerstände behaupten, geht's auch in der Verfilmung des Spiegel-Bestsellers Der Zopf. Den hat tatsächlich die Autorin Letizia Colombani selbst verfilmt und darüber spreche ich jetzt mit unserer Filmkritikerin Anke Sterneborg. Anke, vielleicht ganz kurz erstmal, das Buch hat ja nicht jeder gelesen. Worum geht's?
Wie im Roman werden auch im Film die Lebensgeschichten von drei Frauen quer über die ganze Welt hinweg miteinander verknüpft. Drei Frauen, von denen jede aus anderen Gründen unter hohem Druck steht. Smita ist eine junge Mutter, die in Nordindien zur untersten rechtlosen und diffamierten Kaste der sogenannten Unberührbaren gehört. Um ihrer kleinen Tochter ein besseres Leben zu ermöglichen, wagt sie eine gefährliche Reise in den Süden des Landes. Dann gibt es Julia. Nachdem ihr Vater verunglückt ist, muss sie in Apulien als älteste Tochter einen Weg finden, die Echthaarperückenwerkstatt der Familie vor der Insolvenz zu retten. Und schließlich noch Sarah in Montreal, die ihre erfolgreiche Anwaltskarriere als dreifache Mutter dann auch noch durch eine Krebsdiagnose gebremst wird.
Also wir sind in Kanada, wir sind in Italien und in Indien. Das sind ja ziemlich unterschiedliche Schauplätze. Wie setzt sie das jetzt filmisch um?
Naja, einerseits sind da Indien und Italien, die schon so ein bisschen wie Urlaubsorte inszeniert sind. Sonne und Licht und die Farben. Das ist eine fast touristisch anmutende Schönheit, was dann aber auch vor allem in Indien schon sehr krass der Lebenswirklichkeit widerspricht, von der da erzählt wird. Also in den ersten Szenen sieht man eine junge, schöne Inderin in warmroten Gewändern, die unter unwürdigsten Bedingungen die Latrinen der Bessergestellten säubert. Nach getaner Arbeit grillt sich die Familie dann wirklich riesige Ratten am Spieß. Nach diesem Einblick ins Leben der Elendsten von den Elenden wechselt der Film dann vom simplen Nachtlager in Indien nach Italien, wo die Menschen zwar auch einfach leben und hart arbeiten, aber doch schon so eine gewisse mediterrane Idylle herrscht mit den Arbeiterinnen im Familienbetrieb, mit all den Handgriffen, die zur sorgfältigen Herstellung einer Echthaarperücke gehören. Und dann wechselt die Stimmung ein drittes Mal komplett. Da geht's zu den wohlhabenden, erfolgreichen in Montreal und in so eine bläulich-kühle, unnahbare, unwirtliche Großstadtwelt in mondänen Hochhausbüros und luxuriösen Wohnungen. Also auch wenn das jetzt so ein bisschen plakativ gezeichnet ist, finde ich, bewegt sich der Film durch dieses enorme Gefälle dann doch mit einem verführerischen Sog. Also man wird so dynamisch von einer Welt in die nächste getragen, von einer Familie zur nächsten. Also zumindest formal gibt es zwischen diesen drei Episoden schon eine Verbindung.
Also ich habe jetzt nach deinen Beschreibungen ziemlich gute Bilder im Kopf. Ich verstehe aber noch nicht ganz, wo die Verbindung ist.
Ja, einerseits ist das verbindende Element die Art, wie hier drei junge Frauen den Widerständen und Herausforderungen trotzen, mit denen sie konfrontiert sind. Alle drei sind junge Frauen, die sich gegen die frauenfeindlichen Traditionen ihres Umfeldes auflehnen. Da ist zunächst mal die Inderin, die gegen den Willen ihres Mannes einen ziemlich gewagten Plan hat, den sie ihm hier eröffnet.
Ich habe nachgedacht. Ich finde, dass wir hier weggehen sollten.
Wir sollen weggehen? Wohin denn?
Wir gehen in den Süden. Du weißt auch, da leben meine Verwandten. Und ich habe gehört, dass sie dort solche wie uns besser behandeln. Lalita könnte da zur Schule gehen.
Die werden uns sicher nicht gehen lassen. Du weißt doch, was sie mit Susia gemacht haben, oder? Sie haben sie vergewaltigt und an einem Baum aufgehängt.
Aber wir könnten nachts weggehen. Wenn wir den ersten Bus nach Benares nehmen...
Wir gehen nirgendwo hin und wage es ja nicht, nochmal darüber zu sprechen.
Ja, man merkt schon, da geht es hart zu. In der italienischen Familie muss sich dann die älteste Tochter Julia gegen ihre Mutter behaupten, die auch mit so einem recht altmodischen Konzept auf die Rettung ihrer Familie setzt.
Sie könnten uns vielleicht aushelfen mit der Hypothek für das Haus.
Und warum sollten Sie das tun?
Gino ist verrückt nach dir. Das weiß doch jeder.
Soll das ein Scherz sein? Willst du mich verheiraten, wie im 19. Jahrhundert?
Es sind anständige Leute. Sie gehen jeden Sonntag zur Messe.
Bist du noch ganz bei Sinnen? Du hast nicht das Recht, so was Krankes von mir zu verlangen. Ich will nie wieder was davon hören. Hast du mich verstanden?
Ja, im Original muss man sagen, klingt es noch sehr viel italienischer, wütender. Und in der dritten Episode versucht dann die Anwältin, ihre Krebsdiagnose, den Eingriff und die Chemotherapie vor ihrem Chef und ihren Kollegen zu verheimlichen. Denn als Frau darf sie sich in diesem Männergeschäft einfach keinerlei Schwäche erlauben.
Aber es scheint schon noch irgendwas Verbindendes zu geben in diesem Film, oder? Zwischen den drei Geschichten?
Ja, also wenn man jetzt böse wäre, könnte man sagen, die ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen oder besser gesagt am titelgebenden Topf. Im Zentrum gibt es die italienische Perückenwerkstatt, also ein liebevoll betriebenes Handwerk, das vom Aussterben bedroht ist, weil der Nachschub an Echthaar immer knapper wird. Dann gibt es die wohlhabende Anwältin, die als Folge der Chemotherapie eine gute Perücke braucht und sich die auch leisten kann. Und auf der anderen Seite des Spektrums gibt es dann die bettelarme Inderin, die einfach nichts anderes besitzt als ihre langen, schönen Haare. Dieses ja auch starke sinnliche Symbol für Weiblichkeit. Doch der Film, finde ich, bleibt da schon sehr an der Oberfläche, interessiert sich überhaupt nicht so für die bitteren Ursachen und Folgen der Globalisierung, die in dem Thema natürlich drin sind. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Regisseurin da doch eher leichtfertig und oberflächlich von der Schönheit der Schauplätze sich verführen lässt und nicht richtig zum Kern vordringt. Und dazu passt dann auch, wie diese Geschichte ein bisschen penetrant von Ludovico Einaudi-Klingen umspült wird. Also zwischen dem tragischen Inhalt und der verführerischen Form klafft da doch irgendwie ein etwas unangenehmer Riss, fand ich.
Ganz herzlichen Dank. Das war die Filmkritik von Anke Sterneborg. Und dieser Film, Der Zopf von Letizia Colombani, ist ab morgen in unseren Kinos zu sehen.